Hallo und schön, dass ihr wieder reinhört bei uns. Ja, Frau Kahn, du hast doch bestimmt noch kein Haus gebaut, oder?
Nein.
Ich auch nicht. Habe aber einige Male mitgewirkt an Teilen eines Hauses und weiß daher, wie komplex und aufwendig so ein Bau sein kann. In Zeiten von Fachkräftemangel ist das sowieso ein Thema.
3D-Druck im Hausbau ist ja schon seit einigen Jahren immer mal wieder im Fokus, aber zurzeit entsteht in Heidelberg ein Bürohaus im 3D-Druckverfahren und zwar das größte in Europa je gedruckte Haus.
Ja, und der Bauherr Hans-Jörg Kraus hat uns mal den Vorteil kurz und knapp erklärt.
Es sind nur noch 2, maximal 3 Mann auf der Baustelle. Ja, es gibt keine Schalung, es fährt kein Baumaterial in der Form rum, sondern es gibt nur noch diesen Drucker.
Und der nennt sich COBOD BOD2. Ja, also diese etwas sperrige Kollege. Aber ansprechen wird ihn ja sowieso keiner. 400.000 Wohnungen wollten wir ja in Deutschland pro Jahr bauen. Aber dieses Ziel wird dieses Jahr nicht erreicht. Vielleicht schaffen wir die Hälfte.
Und der 3D-Druck wird uns aktuell nicht aus der Krise helfen. Dazu Oliver Wittke, Hauptgeschäftsführer Zentraler Immobilienausschuss.
Die Technik ist auch noch nicht endgültig ausgereift. Wir müssen daran weiter arbeiten, ganz selbstverständlich. Denn in einigen Jahren kann der 3D-Druck vielleicht eine Möglichkeit sein, um die Wohnungsnot zu lindern.
Überall auf der Welt wird mit dem 3D-Druckverfahren getestet, bisher noch in einzelnen Projekten und noch nicht im industriellen Maßstab. Bauherr Kraus wollte ursprünglich das Gebäude ganz herkömmlich bauen, aber dann hörte er von dem Verfahren und war hin und weg.
Also ich bin grundsätzlich einfach Unternehmer. Ich laufe erst mal los und mache dann dieses Projekt. Und so ist es mir hier auch gegangen, aber ich muss sagen, diese Idee ist auf so viel Begeisterung gestoßen von allen Seiten. Und jetzt, wenn die Leute hier sind auf der Baustelle und sehen, was wir hier machen, ja, da geht so viel, jedem geht's Gesicht auf, jeder grinst. Es macht jedem so viel Spaß und wir lernen so viel dazu bei diesem Projekt, dass es bestimmt nicht das Letzte ist.
54 Meter lang, 11 Meter breit und 9 Meter hoch soll das Gebäude in Heidelberg werden. Die Druckzeit gerade mal 140 Stunden. Die Handwerker sind nicht mehr die Maurer oder eben Handwerker, die man sonst so sieht. Nochmal Bauherr Kraus.
Das Faszinierende daran ist ja, dass die vermeintlichen Handwerker, ich sag's mal die Bautroniker, hier in der einen Hand die Spachtel haben und in der anderen Hand den Rechner. Und diese Kombination ist das Faszinierende, weil die brauchen beides. Der Rechner macht das Modell und druckt, aber die müssen trotzdem an manchen Stellen etwas mit der Spachtel nach.
Könnt ihr mal googeln, wie das Haus aussieht. Da sieht man auf jeden Fall eine Menge spannender Bilder. Und das Haus hat eine Architektur, die ja in normaler Bauweise nur schwer zu realisieren wäre. Am 31. März war Baubeginn und Ende Juli soll das Serverhotel bereits bezogen werden. Und die Kosten sind ähnlich dem eines normalen Mauerwerks. Also mal Industrie 4.0 auf dem Bau und smarte Industrie. Darum geht's heute auch in unserem Gespräch. Viel Spaß, abonniert uns und bewertet uns gerne.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV-Tech-Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Oliver Hoffmann ist heute bei uns von Vorkommen. Herzlich willkommen.
Hallo, ich grüße Sie.
Hallo.
Wir stellen unsere Gäste immer einmal vor, so auch Sie, Herr Hoffmann. Schaut man so ein bisschen auf die Webseite von Vorkommen, erfährt man ja so einiges, unter anderem, dass Sie Golfer sind. Aber darum geht es heute eher weniger.
Steht das bei uns auf der Webseite? Das ist ja immer ganz neu.
Ja, doch, das steht da auch, ja. Und dass Sie Ihre Karriere gestartet haben beim Debis Systemhaus, heute besser bekannt als T-Systems, dann bei SAP gewesen, auch für eine recht lange Zeit, 9 Jahre insgesamt, noch ein paar andere Stationen, bis die Reise mündete bei Vorkommen. Und hier sind Sie eben als Geschäftsführer verantwortlich für den weltweiten Vertrieb, das Marketing, das Partnergeschäft und die, ganz wichtig natürlich, Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Ne? Darum soll es ja auch letztlich gehen.
Ja, Vorkommen. Vielleicht müssen wir erstmal klären, was Vorkommen so ist. Vielleicht kann man das so ein paar wenigen Sätzen mal kurz machen.
Vorkommen Inisco, wir sind 2 Firmen, 2 Schwestergesellschaften. Wir sind beides Pioniere im Bereich, heute nennt man es Industrie 4.0, früher einfach Produktionssoftware, also produktionsnahe Software in der Fabrik. Das ist unser Themenfeld. Wir sind spezialisiert auf genau auf dieses Thema. Wir machen nichts anderes als Fabriksoftware, Digitalisierung von Maschinen etc.
Jetzt haben Sie auch einen relativ berühmten Investor im Haus, sogar Mehrheitseigentümer mittlerweile, der Dietmar Hopp von SAP. Hängt das mit der damaligen Zeit bei SAP zusammen oder war das dann schon viel früher? Vor Ihrer Zeit.
Also die Vorkam wurde vor über 20 Jahren gegründet von ehemaligen SAP-Mitarbeitern, die damals schon erkannt haben, dass das ein Themenfeld ist, Digitalisierung von Maschinendaten, wo es wenig Anbieter damals zu dem Zeitpunkt am Markt gab. Und der Herr Hopp war schon immer investiert in der Firma und hat vor vier Jahren das die Mehrheit übernommen, einfach weil da auch, sagen wir mal, das Thema Industrie 4.0 plötzlich präsent am Markt war und damit natürlich uns auch unterstützt, damit wir hier diese Wachstumschancen überhaupt haben in dem Thema und dem Umfeld heutzutage.
Ja. Jetzt geht es natürlich vor allem auch um das Internet der Dinge, das industrielle Internet der Dinge. Und ich habe mal gesehen, es gibt eine Studie von IDC, die ist ungefähr ein Jahr alt. Die war damals vor der Hannover Messe erschienen und die hatte gesagt, dass erst 10% der Industrieunternehmen umfassende industrielle IoT-Projekte durchführen und weitere 10% in begrenztem Ausmaß. Und die meisten würden sich damit noch eher so auf Recherche, so 20% oder Evaluierung, 30% mit beschäftigen. Sprich, wie ist denn so der Stand, vor allem in Deutschland?
Also ich würde das eigentlich so schon unterschreiben, was die IDC-Studie da sagt, ja. Viele Unternehmen beschäftigen sich damit, vor allem jetzt in den letzten Jahren mit dem ganzen Problem, Schwierigkeiten in Lieferketten, Materialknappheit, Rohstoffknappheit, was nicht zu den Fabriken gebracht wurde. Dann hatten wir die Corona-Situation. Das heißt, wir hatten einen Lockdown, wo dann die Notwendigkeit plötzlich kam, dass viel mehr digital passieren musste. Da haben wir natürlich jetzt Geschwindigkeit aufgenommen, ja. Aber wir sind schon immer noch in der Phase, Dinge zu untersuchen. Und das ist natürlich auch so ein bisschen vielleicht auch unsere deutsche Mentalität, ja. Wir arbeiten alle immer sehr gern, sehr gründlich, deutsches Ingenieurwesen. Andere Länder, andere Kontinente, die sind etwas mutiger, ja. Die fangen einfach mal an, ja. In Deutschland wird immer viel erstmal im Detail untersucht. Man will die Sicherheit haben, dass alles auch genauso funktioniert. Aber wir sind, wie gesagt, in den letzten 2-3 Jahren bewegt sich hier einiges auch in Deutschland.
Worüber reden wir hier? Reden wir über die industriellen Maschinen, die hier in Deutschland sich befinden bei den Firmen und hier funktionieren und arbeiten? Oder reden wir auch über die Maschinen, die deutschen Maschinenbauer, sag ich mal, verkaufen ins Ausland? Also die vernetzen sie auch? Oder also über was reden wir hier?
Also wir reden, unsere Lösungen sind hauptsächlich in den Industriekonzernen in Deutschland im Einsatz oder auch in den Tochtergesellschaften dieser Konzerne im Ausland. Ja. Und wir vernetzen die Maschinen. Das heißt, wir binden die Maschinen ins Netzwerk ein, wir digitalisieren die Maschinen, lesen die Daten aus und stellen dann diese Daten zur Verfügung. Ja. Mhm. Und ich sage immer, das ist die Grundlage für alles Weitere. Weil wenn ich keine saubere Datenbasis erschaffen habe, dann kann ich natürlich auch nichts analysieren. Ja. Und deswegen ist das der Kern und da kommt unsere Stärke einfach ins Spiel. Da wir das schon seit 20 Jahren machen, können wir auch Maschinen digitalisieren, die 30, 40, 50 Jahre alt sind und eigentlich nie dafür gedacht waren. Damals gab es noch keine Digitalisierung. Ja. Das heißt, da gibt es keinen Netzwerkstecker, den man einstecken kann. Ja. Aber auch dafür haben wir dann Lösungen entwickelt, um auch diese Maschinen mit einzubinden. Denn nur wenn ich eine vollständige Datenbasis hab, kann ich auch Analysen durchführen, kann ich Entscheidungen treffen, aber dazu brauche ich eben eine Vollständigkeit.
Ja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ne? Weil Maschinen halten ja meistens ein paar Jährchen länger.
Genau.
So soll es zumindest sein. Von daher kann es natürlich sein, dass dann alte Maschinen, wie funktioniert das dann? Also wird dann einfach ein Sensor dran geklebt und dann los geht's? Oder wie funktioniert das?
So ähnlich. Also wir greifen dann im Prinzip, was jede Maschine hat. Sie hat einen Stromanschluss, ja. Und wir greifen eben dann die Stromsignale ab. Das heißt, Strom an, Strom aus und die Kombination davon aus diesen 0 und 1 interpretieren wir dann. Ja. Und deswegen ist eben auch wichtig, dass wir die Daten nicht einfach als Rohdaten irgendwo hinwerfen und abspeichern, weil Rohdaten sind dann einfach auch wieder interpretationsfähig, sondern wir versuchen, diesen Daten eine Bedeutung beizugeben. Ja, also wir sagen immer von Daten zum Meaning, zum Bedeutung. Ja. Und oft anhand dieser Bedeutung harmonisieren wir dann die ganze Maschinenwelt. Weil jede Maschine tickt ein bisschen anders. Mhm. Ja, jede Maschine liefert ein bisschen andere Daten in einer anderen Struktur. Und wir harmonisieren dann diese Datenwelt einfach.
Ja, Strom an und aus sagt mir nur Maschine an und aus. Was soll sie denn sonst sagen? Also ich frage mich, was soll mehr bei rauskommen, als zu analysieren betriebswirtschaftlich, die ist so oft gelaufen. Aber ich könnte mir ja vorstellen, dass Interesse besteht daran, zu wissen, wann geht sie kaputt, am besten vorher zu wissen, wie ist der Zustand, oder ich keine Ahnung, was man noch an Daten. Also gehört ja mehr dazu, als nur den Stromkreislauf anzuzapfen.
Genau, also über diese Kombinatorik dieser Stromstände kann ich natürlich schon Dinge auslesen. Aber Sie haben recht, je älter die Maschine ist, desto weniger Daten bekomme ich zur Verfügung. Ja? Also das ist natürlich auch dann der Unterschied. Also irgendwo sind dann schon auch Grenzen gesetzt. Ja? Und ich kann von einer 50 Jahre alten Maschine, die halt nur bestimmte rudimentäre Daten zur Verfügung stellt, zaubern können wir dann auch nicht. Ja.
Wir hatten ja mal einen Fall hier, die hatten das dann über Geräuschanalyse gemacht, dass man hat davon 100 Maschinen und dann hat man irgendwann Erfahrungswert, wenn das klappert oder jenes Teil Geräusche macht, dann müsste man mal gucken, das und das. Darüber kann man doch auch alte Maschinen einbinden, oder?
Genau, man kann natürlich auch Sensoren mit anbinden, die Drehzahl messen. Ja, man kann Temperaturfühler mit anbinden. Was wir heute immer häufiger sehen im Rahmen des Thema CO2-Fußabdruck, dass wir Druck messen, Stromverbrauch messen, Gasverbrauch messen, um einfach diesen CO2-Fußabdruck mit abzubilden. Ja, also das sind alles Dinge, die kann ich auch mit alten Maschinen ergänzen. Ja. Mhm. Wir sagen immer, wir fangen mit den einfachen Dingen an und bauen da drauf auf, ja, um einfach auch diese Hürde zu nehmen, dass wir überhaupt mal ins Doing kommen. Ja, weil wir haben vorher auch gesagt, viele beschäftigen sich damit, aber auch wenige haben etwas im Einsatz. Und unsere Empfehlung ist immer, einfach mal anfangen mit den einfachen Dingen und nicht gleich mit der größten Komplexität starten.
Einfach mal anfangen. Man könnte ja auch sagen, man profitiert von den Erfahrungen anderen. Und da bin ich so ein bisschen beim Thema Datenaustausch. Inwieweit ist denn das so vorangetrieben? Wie groß ist die Bereitschaft? Das ist ja immer wieder mal so eine Diskussion, dass man einfach Plattformen hat, wo ja ein Datenaustausch ist, vielleicht Erfahrungen zusammenlaufen oder vielleicht noch weitergehende, ja, ich nenne es jetzt mal Kooperationen. Aber
ja, also da gibt es ja auch diese ganzen Industrie X-Initiativen, die auch von der Bundesregierung hier unterstützt werden. Ja, nehmen wir das Gaia X oder nehmen wir das Manufacturing X. Ja, da finden sich dann immer die Hersteller und auch Kunden, um sich genau über diese Themen Gedanken zu machen. Ja. Das ist mit Sicherheit hilfreich, das unterstützt, ja, um irgendwelche Standards zu kreieren. Aber ich sage immer, darauf sollte man nicht warten als Kunde. Ja, weil wir wissen selber, diese ganzen Gremien, da mahlen die Mühlen eben auch langsam. Ja, und wenn wir darauf warten, dann kriegen wir das Rad nicht zum Rollen. Ja. Aber es ist auf jeden Fall hilfreich und es bringt den Kunden dann auch einen Mehrwert. Also wir arbeiten dort auch teilweise mit. Wir sind auch in Forschungsprojekten mit involviert, wo wir genau solche Dinge mit beobachten und auch mit unterstützen.
Wie viele Maschinen haben Sie jetzt zurzeit da so in Ihrem System angeschlossen? Ich habe mal was gelesen, vor Jahren mal so 60.000, 65.000, sind inzwischen mehr geworden? Oder wo steht man da?
Ich denke, wir werden schon über 100.000 Maschinen weltweit sein inzwischen. Ja. Also, weil unsere Kunden sind ja von den Großkonzernen, die große Automobilhersteller, bis zu den mittelständischen Unternehmen. Ja. Also wir haben eine große Bandbreite. Und auch da ist es wie fast bei allen IT-Trends, die Großen machen den Anfang und dann wird das Ganze auch irgendwann interessant und spannend für den Mittelstand. Momentan sehen wir eine extrem hohe Nachfrage aus dem mittelständischen Bereich.
Und das ist jetzt, hatten Sie schon mal so ein bisschen angedeutet, jetzt eine direkte Folge von Corona auch, glauben Sie?
Das ist auch mit einer direkten Folge von Corona, weil es gab ja das einfach, per iPad, per iPhone kann ich dann den Zustand der Maschine überwachen. Ja? Also ich muss gar nicht mehr in die Produktion vor Ort, um dort zu sehen, ob die Produktion läuft, ob die Maschine läuft, sondern ich habe meine Dashboards auf dem iPad oder auf dem PC und kann remote in die Fabrik reinschauen und sehe genau in so einem Schaubild, da hinten ist eine Maschine, die hat ein Problem, die hat einen Störfall, ja? Und kann dann so die Aktion einleiten. Ja? Und das ist schon mit einer Auswirkung auch, der Bedarf wurde eben auch von Corona aus mit angetriggert, durch die ganzen Homeoffice-Themen, durch das Thema Lockdown-Geschichten, die da kamen. wo wir das schon gespürt haben.
Ich habe auch gelesen, Sie haben eine offene IT-Plattform. Kann man das so vergleichen, so ein bisschen mit Open Source? Also hat man dann als Firma den freien Zugriff drauf oder bestimmt am Ende, bin ich am Ende gefangen, bei Vorkam bin ich jetzt Kunde, dann muss ich da bleiben und bin eigentlich da gebunden oder wie läuft da so die Umsetzung?
Also Offenheit in dem Zusammenhang heißt bei uns, dass wir die Daten in unterschiedlichen Formaten in anderen Systemen zur Verfügung stellen. Ja. So wie ich vorher gesagt habe, weil die Daten sind aus unserer Sicht die Grundlage für alles Weitere. Und es bringt dem Kunden nichts, wenn wir die Daten bei uns halten, sondern deswegen die Offenheit über standardisierte Schnittstellen, die wir anbieten, ja, nach Industriestandards, in weiterführende Systeme die Daten dann abzugeben. Das können MES-Systeme sein von anderen Anbietern, das können aber auch reine Reporting, BI-Tools sein, die der Kunde im Einsatz hat, um diese Daten überhaupt zu nutzen und dann auch einen Mehrwert aus diesen Daten zu generieren.
Ja, Stichwort Daten. Im Moment kann man ja kaum ein Thema besprechen, ohne nicht künstliche Intelligenz zu sagen. Eigentlich ja schon seit Jahren, aber jetzt durch die generative KI, allen voran ChatGPT, hat das natürlich nochmal neu an Fahrt aufgenommen. Inwieweit hilft das Ihrer Arbeit oder wird es mal helfen?
Also unsere Arbeit vielleicht weniger, aber dem Kunden hilft es vielleicht. Also wir haben heute schon Szenarien, wo KI zum Einsatz kommt, zum Beispiel bei der Bilderkennung. Ja, dass eine Kamera mit über der Maschine ist und die Kamera erkennt selbstständig, ob das Teil, das produziert wurde, ein Gutteil ist oder ein Ausschussteil ist. Ja, weil das Wichtige für KI ist immer, ich brauche Daten als Grundlage, um das System anzulernen. Ja. Und das ist natürlich erstmal Schritt eins. Ja. Und das ist auch, aber auch der wichtige Teil. Aber wie gesagt, die KI zieht da schon, hat schon Einzug gehalten, gerade bei so einem, das ist ein realer Use Case, dass über so eine Bildkamera erkannt wird, das Teil hat Qualitätsmängel, geht in Ausschuss oder muss nachbearbeitet werden.
Aber Sie mischen damit bei KI und sind selber mit dran oder kaufen Sie sowas zu bei amerikanischen Herstellern? Oder?
Also wir stellen auch da wieder unsere Daten dann zur Verfügung damit und nehmen auch die Daten von diesen KI-Lösungen auf. Also wir haben jetzt selber keinen eigenen KI-Algorithmus gebaut, ja, weil wir sind da kein Spezialist, sondern dort haben wir Partnerschaften mit typischen KI-Anbietern dann.
Ja. Okay. Mhm.
Wenn Sie so jetzt so mal auf den internationalen Vergleich nochmal schauen, machen Sie sich dann so Sorgen um den deutschen Mittelstand oder die deutsche Industrie? Weil ich sage mal gerade China, und China ist jetzt nur das Beispiel, was man am schnellsten jetzt sagen würde, ist natürlich sehr weit auf dem Vormarsch, auch Richtung Maschinenbau und so weiter. Sehen Sie da dunkle Wolken, bleiben wir mal in blumigen Bildern, am Horizont aufziehen? Oder wie ist da so Ihre Einschätzung?
Also ich glaube, dass Deutschland hat immer schon gute Ingenieure gehabt, ja, und davon lebt auch die deutsche Wirtschaft. Ich glaube, was wir in Deutschland einfach uns zu eigen machen müssen, wir müssen etwas mutiger sein und mehr unsere Stärken auch nutzen. Ja. So wie ich vorher gesagt habe, wir diskutieren manchmal gern, anstatt wir einfach mal etwas tun. Ja. Aber ich glaube, wenn wir da ein bisschen den Mut finden, und momentan sehen wir das bei unseren Kunden, gerade auch im Mittelstand, dass hier der Mut ein bisschen Einzug hält und Dinge einfach mal angefangen werden. Ich glaube, dann brauchen wir uns auch nicht verstecken.
Wo es dann noch fehlt, bei den Mittelständlern, sehen die das nicht, die Vorteile der Digitalisierung? Oder, also die haben, oder übersetzt, die haben so viel zu tun, dass sie gar nicht wissen, was sie zuerst denken sollen, sondern die brauchen Fachkräfte, sie müssen die Aufträge abarbeiten. Und da bleibt nicht mehr viel Zeit, um über Digitalisierung nachzudenken.
Das ist natürlich die Herausforderung bei uns. Wir haben natürlich diesen Fachkräftemangel, ja, und gerade die Mittelständler, die sind eh schon knapp an Ressourcen. Und jetzt kommt so ein Digitalisierungsthema obendrauf, ja. Und das ist die Herausforderung, genau mit denen unsere mittelständischen Firmen häufig kämpfen. Ja, ich hatte neulich einen Termin mit dem Geschäftsführer. Da hat er sich das als sein eigenes Thema gemacht, ja. Deswegen ist er da vorne mit dabei. Bei anderen, da finden sie keinen IT-Verantwortlichen in dem klassischen Sinne, sondern das macht eben jemand mit. Ja. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung im Mittelstand dann einfach. Ja. Weil wir haben, die Auftragsbücher sind glücklicherweise voll, ja. Fachkräfte sind relativ rar gesät. Ja. So, und jetzt sollen wir so ein Projekt noch mitmachen. Ja. Aber die Erkenntnis ist zumindest da, man will da jetzt anfangen. Ja. Und ich glaube, dass wir da dann auch jetzt in eine Umsetzung kommen dann bei vielen Firmen.
Gibt es denn da irgendwo Hilfe? Ich meine, wir reden häufiger mit Verbänden auch und Maschinenraum und was so alles gibt. Die erzählen dann immer so tolle Sachen, wir helfen, unterstützen. Aber bei so vielen Tausenden, Zehntausenden Mittelständlern in Deutschland oder kleineren Unternehmen, ja, die haben nicht die IT-Kräfte. Die müssten ja irgendwo hingehen können und sagen, habt da mal 5 Leute für mich, die mir mal in 6 Wochen hier ein paar Sachen machen könnten. Also so stelle ich mir das vor. So, man kriegt ja keine IT-Fachkräfte am Markt. Das ist doch, das beißt sich ja die Katze in den Schwanz.
Also deswegen haben wir jetzt versucht, kleinere paketierte Einstiegslösungen für den Mittelstand zu definieren, ja, wo wir einfach dem mittelständischen Kunden auch die Sorge nehmen, dass da jetzt ein großes IT-Projekt auf ihn zurollt. Ja. Mhm. Sondern wir haben jetzt quasi Dinge vorgedacht, vorkonfiguriert, um es dem Kunden möglichst einfach zu gestalten, sagen, okay, ich kann mit einem vertretbaren Aufwand innerhalb von wenigen Tagen einen ersten Schritt in die Digitalisierung machen. Ja. Und dann hat er aber schon einen Effekt, ja, dann hat er schon einen Mehrwert aus diesem ersten Schritt und kann sich dann sukzessive in kleinen Häppchen vorarbeiten. Ja. Und ich glaube, dass das der Weg sein muss, anstatt ein großes IT-Projekt aufzugleisen im Mittelstand, zu sagen, okay, ich mache es in kleinen, verdaubaren Häppchen.
Mhm. Mhm. Fühlen Sie sich dann jetzt, sag ich mal, von unserer Ampel da gut begleitet? Herr Habeck ist ja im Moment eher mit Heizungsgesetzen beschäftigt. Gibt's dann noch was anderes, was man dann so hört? Also jetzt gerade an dem Tag, an dem wir aufnehmen, ist...
Ich hoffe, er ist dann noch Minister. Wenn
das ich denke mal, ja. Das heute wurde das Online-Zugangsgesetz zumindest mal im Kabinett durchgewunken. Also die Verwaltung soll digital werden, auch für Unternehmen ja nicht ganz unwichtig. Sprich, so die Wirtschaftspolitik der Ampel, ist das eher fördernd, auch Fachkräfte, gibt es jetzt das Punktesystem oder sagen Sie, da könnte mehr kommen?
Auch ich glaube, Bürokratieabbau ist sicherlich...
Aufbau ist gut. Genau. Versprecher.
Bürokratieabbau ist mit Sicherheit hilfreich. Ja. Ich hatte gestern mit einem kleinen Elektrikerbetrieb gesprochen, der hat schwer gestöhnt über die Bürokratie, die er als Meister hat in Deutschland, ja, im Vergleich zu seinem Berufsbild im Ausland. Ja. Also von daher, ich glaube, Bürokratieabbau wäre mit Sicherheit eine Hilfe für viele Unternehmen. Aber wir haben... einige auch spannende Dinge. Es gibt ja Förderprojekte auch für das Thema Digitalisierung. Ja, es gibt Förderprojekte für jemand, der eine Software einführt, die ihn unterstützt bei dem Thema CO2-Management. Ja. Mhm. Also es gibt schon Dinge, die vom Bund zur Verfügung oder auch von den Ländern zur Verfügung gestellt werden. Und da ist es eher wichtig, den Kunden, den Zielfirmen einfach auch die Transparenz zu geben, was da alles möglich ist heutzutage, weil viele wissen das gar nicht. Mhm. Ja, und das ist auch so ein Thema, wo wir dann immer damit beschäftigt sind, uns zu informieren, was gibt es jetzt gerade wieder, damit wir das auch unseren Kunden oder unseren potenziellen Kunden auch als Information mitgeben können.
Ja, wir haben immer eine Schlussfrage am Ende, schulnotenmäßig so 1 bis 6. Wie stehen wir da? Und vielleicht machen wir mal wieder, hatten wir, glaube ich, lange nicht so die Frage, Mittelstand, deutscher Mittelstand und Digitalisierung. Aus Ihrer Sicht, Sie sind ja direkt in den Unternehmen drin. Wie stehen wir da, wenn Sie mal so einen kleinen...
Ich würde uns momentan so eine 2 bis 3 oder eine 3 plus oder sowas geben. Ja. Wir waren aber schlechter vor ein paar Jahren noch. Ja. Wir haben da die letzten Jahre einiges an Bewegung in den Unternehmen. Vor ein paar Jahren wurde noch viel mehr mit Zettel und Papier gearbeitet. Hm. Inzwischen ist die Erkenntnis da.
Und Fax.
Ja, genau. Aber einfach auch bedingt durch die externen Einflüsse, die wir die letzten Jahre hatten. Ja, dass die Firmen einfach hier jetzt die Schritte gehen und auch das Thema wirklich zur Chefsache machen.
Hm. Immerhin keine Rohrpost, ne? Die soll es ja im Kanzleramt hier und da noch geben. Aber das ist ein anderes Thema.
Vielen Dank, Oliver Hoffmann.
Danke. Vorkommen.
Danke.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.